SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute live. Mit Katja Heinen.
SWR 1, Leute, live aus dem Bootshaus in Mainz. Und zu Gast ist ein Mann, der aktuell zwar mit seinem Programm Pech gehabt auf Tour ist, von dem ich aber sage, es ist ein absoluter Glücksfall, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Robert Dreutel alias Bodo Bach.
Einen schönen guten Morgen.
Sie sind heute Morgen von Köln hierher gekommen mit dem Auto?
Ja, ich bin leidenschaftlicher Autofahrer und das ist dann auch eine gute Sache. Morgens um 7:15 aufgestanden und dann war ich um 7:30 auf der Bahn. Und Köln-Mainz, das geht ja. Also das ist jetzt, mir hatte kein Blitzeis heute, es war ganz angenehm.
Sind Sie in eine Fahrzeugkontrolle geraten?
Ich hoffe nicht. Also wenn, habe ich es nicht gemerkt. Es war eine Radarkontrolle, aber die hat nicht geblitzt, die hat nur gescheppert. Ansonsten war... Nein, es war nichts auffällig. Also
ich frage das deshalb, weil Sie ja jahrelang als Bodo Bach Telefonstreiche gespielt haben und diesbezüglich auch mal ein einschlägiges Telefonat mit der Mainzer Polizei hatten. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Polizei Mainz, guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Bach ist mein Name, Bodo Bach. Gut, dass ich dran bin. Ich hätte nämlich gerne ein Problem. Wir kommen am Wochenende nach Gonseheim, ne?
Ja.
Und da besuchen wir unseren Onkel. Und jetzt fahre ich mit meinem Ascona dahin. Das ist ein 76er Baujahr.
Ja.
Jetzt traue ich der Krück nicht so richtig. Ob Sie da mal danach gucken könnte, Ihnen, Ihr Beamte?
Bitte, ne. Dafür gibt's Werkstätten.
Letzte Woche habe ein Kollege von Ihnen, von der Polizei in Offenbach, die haben das auch gemacht bei mir.
Also, na.
Die haben mir 100 Mark dafür abgeknöpft, aber gemacht habe die gar nichts. Das ist ja beschiss, ne?
Die Polizei in Offenbach hat Ihnen 100 Mark abgenommen, um nach Ihrem Auto zu sehen.
Ja, genau so war das. Aber gemacht haben sie gar nichts.
Ja, haben Sie einen Mängelbericht gekriegt oder irgendwas?
Also die standen ganz normal an der Offenbacher Landstraße. Mit der Kell, nachts war es, habe gewunken und da musste sie alle rausfahren. Und da hieß es, schönen guten Tag, Fahrzeugkontrolle. Und das wollte ich jetzt in Gonseheim halt machen lassen. Die Frage ist jetzt, aber Sie an diesem Wochenende im Raum Gonseheim, gibt es da jetzt Fahrzeugkontrolle? Oder muss man einen Termin vereinbaren?
Hören Sie zu, die stellen nur fest, wenn was kaputt ist oder wenn was nicht funktioniert. Und dann kriegen Sie normalerweise einen Zettel.
Richtig, habe ich gekriegt.
So, und dann haben Sie bestimmte Datum da drauf stehen und bis zu einem bestimmten Datum müssen Sie das an irgendeiner Polizeidienststelle vorweisen, dass diese Mängel behoben wurden.
Ja, und wenn Sie mir sagen, wo die stehen, an welcher Straße, dass ich da nochmal anhalte und dass die da nochmal drunter gucke.
Wir gucken gar nicht. Sie sind hier bei der Polizei und nicht...
Aber Sie machen Fahrzeugkontrolle, machen Sie doch.
Hören Sie zu, ich erkläre Sie nochmal.
Ja, sind Sie so lieb.
Die Polizei steht, was weiß ich, an irgendeiner Straße und macht eine Standkontrolle. So, da werden Autos rausgewunken.
So war das in Offenbach, ja.
So, und dann gucken die Kollegen, ob alles funktioniert. Scheinwerfer, Blinker, ob der TÜV und ASU noch alles in Ordnung ist.
Genau, so, das haben die alle bei mir gemacht, aber repariert haben sie nichts.
Hey, warum sollten die das reparieren?
Hey, weil sie 100 Mark dafür genommen haben.
Die 100 Mark, die haben sie, wenn dann, bezahlt, für das es nicht geht, weil sie sind verpflichtet, als Fahrzeugführer und Halter ihr Auto in Schuss zu halten.
Ach so, gut. Könnte sie mir wenigstens noch helfen bei dem Wein? Wir bringen dem Onkel Hans nämlich einen 82er Spätbommerlunder, haben wir gekauft. Ob die wisse bei Ihnen, ob der was taucht, dass Ihre Beamte den wenigstens mal überprüfen könnte?
Ich weiß ja nicht, in was für einem Film ich jetzt hier bin, aber was sollen die denn gucken? Sollen sie mal dran riechen und gucken, ob der schmeckt oder was?
In Offenbach bietet die Polizei das auch an. Das sind die Alkoholkontrolle. Sie kennen sich doch aus mit Alkohol.
Also, na, also dafür haben wir keine Zeit hier.
Ja, gut. Also ich muss Ihnen jetzt wirklich mal großes Lob absprechen. Sie sind sehr, sehr freundlich, Frau Lentsche.
Ja, das freut mich.
Sie haben mir zum Glück gar nicht weitergeholfen. Und nochmal vielen, vielen Dank für die Mühe, die ich Ihnen gemacht habe. Wieder. Tschüss.
Robert Dreutel, heute füllen Sie mit Ihren Soloprogrammen die Hallen, machen das nicht mal mit den Telefonstreichen, aber wenn Sie so alte Telefonate wie diese hören, können Sie da auch selber noch drüber herzhaft lachen?
Also wir sitzen ja hier vor Publikum im Bootshaus, die haben gesehen, dass ich sehr gelacht habe. Ich habe mich tatsächlich an dieses Gespräch, als ich dann den Anfang gehört habe, habe ich sofort gewusst, was kommt, aber ich habe es ein bisschen vergessen, weil ich habe 2000 Telefonate oder so geführt, aber ich habe da Spaß, das war doch ganz nett und die Kollegin war, also es ist ja immer nur so gut wie das, was am Ende zurückkommt und die Frau, die war doch großartig, die Frau. Polizei,
das finde ich ja insgesamt überraschend, wie viel diese Anrufer mitgemacht haben, wie freudig die geblieben sind. Oder mussten sie ganz viele Telefonate wegwerfen, weil die Leute richtig eklig wurden?
Nee, eklig wurde niemand. Also es war eher so, dass sie viel Braten gerochen haben oder dann gemerkt haben, da stimmt was nicht. Oder wenn die Falle nicht richtig zuschnappt, dann war das immer halt nicht zu gebrauchen. Aber die hat ja sehr schön erstmal gestaunt, was ich da so für Ideen hatte. Und deshalb, also nee, richtig böse, also eigentlich, es gab einen Fall, da habe ich mal einen Rucksack, der hieß, der wäre irgendwie wasserdicht. Und dann habe ich gesagt, ich fülle da immer Bier rein, aber Der war sauer, der Mann. Das war ein Münsteraner, das erinnere ich noch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Es geht aber, Herr Treutl, in dem Programm nicht nur um Pech, sondern auch um Glück. Aber Glück und Pech sind, glaube ich, ohnehin relativ, oder?
Ja, es gab Irritationen, als ich gesagt habe, das neue Programm heißt Pech gehabt. Dann haben die gesagt, ui, Pech, das ist doch nicht komisch, du bist Komiker, musst doch was zu lachen geben. Ich beweise dann doch in dem Programm, dass Pech auch immer eine komische Seite hat. Und Pech und Glück, das haben sie gerade gesagt, liegen tatsächlich ganz nah beieinander. Es gibt da Missverständnisse. Viele glauben, wenn sie kein Glück haben, haben sie schon Pech. Das stimmt ja nicht.
Sondern?
Naja, ein Beispiel Lotto. Ich weiß nicht, ob hier im Bootshaus spielt jemand Lotto. Also wenn man Lotto spielt und hat jetzt am Samstag alle Zahlen, dann ist das Glück. Ja? Aber wenn man aber am Samstag spielt und hat nicht eine von denen Zahlen, dann ist das kein Pech, dann ist das völlig normal. Ja, bei einer Gewinnchance von 1 zu 140 Millionen ist es völlig normal, dass die Zahlen nicht kommen. Wenn sie aber jetzt am Samstag spielen, ja, und habe alle Zahlen, aber vergesse den Schein abzugeben, dann ist das Pech. Das ist der Punkt.
Okay. Danke für die deutliche Erklärung. Ja. Gibt es denn auch geschlechtsspezifische Unterschiede im Glücksempfinden von Männern und Frauen?
Ja, ich selber bin ja nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ich sage das immer gleich. Es gibt Leute, die sagen, ich wäre nicht doof, aber ich hätte oft Pech beim Denken. Aber es gibt tatsächlich Forscher, Glücksforscher, und damit erforschen die auch das Pech. Also richtige studierte Akademiker, wo das alles erforscht habe und immer noch forschen. Was ist Glück? Was macht das mit uns? Gibt es da Unterschiede? Und das habe ich mir alles mal angelesen. Das ist die Frage, die ich stelle. Da habe ich gelesen, es gibt Unterschiede bei den Glücksmomente zwischen Frauen und Männern. Frauen, sagt die Forschung, Stand der aktuellen Wissenschaft, empfinden Glück, wenn alles so in der Balance ist, so dieses Yin und Yang-Ding, die Ausgeglichenheit. Da sind die Frauen glücklich. Die Damen hier nicken, sehe ich. Ja. Das ist bei uns Bube ja völlig anders. Wann sind wir Bube glücklich? Wir führen 2-0 und es ist noch Bier im Eisschrank. Das ist der Unterschied. Das haben die so, ja, und da haben die Forscher doch recht. Also es gibt da Unterschiede.
Es ist ja ganz wichtig, glücklich zu sein, denn glückliche Menschen leben gesünder und auch länger. Weiß man um wie viel länger?
Auch das ist erforscht. Ich will noch sagen, Frauen wissen auch zum Beispiel, die haben zum Glück ganz anderes Verhältnis. Die wissen zum Beispiel, Geld macht nicht unglücklich. Das haben die auch. Ja. Ja. Und die Forscher sagen auch tatsächlich, es ist so, ein glücklicher Mensch lebt länger wie ein Unglücklicher. Also die sagen als ein Unglücklicher, aber es meint das Gleiche wie ich. Das heißt, die haben das wirklich erforscht. Die sagen, 7 bis 10 Jahre länger lebt ein glücklicher Mensch. 7 bis 10 Jahre, da guckt der Mann hier vorne. Das heißt, wenn Sie glücklich sind, dann haben Sie vielleicht das große Glück und erleben noch die Eröffnung vom Berliner Flughafen. Das muss ich mal vorstellen.
Ich glaube, dazu reichen 7 bis 10 Jahre nicht.
Ich habe gerade gelesen, da hat einer gesagt, das wird nie wieder was. Aber 2022 hat der Fachmann jetzt gesagt, die wollen ja 2019 da aufmachen. Wahrscheinlich fliegt da keiner, aber man kann ja da mal hingehen. Das ist ja...
Auch von der Region hängt's ab, wie glücklich man
auch
ist.
Erforscht,
es gibt ja jedes Jahr einen Glücksatlas. Ja. 2016 hat Rheinland-Pfalz auf Platz 13 aller Bundesländer gelegen, leicht unter dem Bundesdurchschnitt, sogar hinter den Hessen ärgerlicherweise.
Das wundert mich.
Ja, hat mich auch gewundert. Deutschland war im Europavergleich auf Platz 9. Mhm. Wie erklärt man sich diese regionalen Unterschiede?
Wenn ich das wüsste, also wie gesagt, aber Rheinland-Pfalz, ich bin hier so viel unterwegs, ich bin wirklich auf Welttournee durch Deutschland, gerne in Rheinland-Pfalz, weil ihr trinkt gerne Wein und so, das ist immer eigentlich eine gute Voraussetzung für Comedy, wenn man schon einer drin hat, das ist dann alles so ein bisschen, also nein, ihr seid einfach fröhlich und lustig, also das wundert mich, dass der Platz 9 da nur rausgekommen. Die Region, es ist Unterschied. Offenbach zieht es vielleicht runter, den Deutschlandschnitt, da wo ich ja auch geboren bin, das kann sein, aber es ist tatsächlich die führende Nation im Moment aktuell von diesem, ich glaube, World Happiness Report, so heißt es da, ist Norwegen. Norwegen und die Dänen, also immer die skandinavierliche vorne, das ist ganz unterschiedlich.
Ja, die trinken sich wahrscheinlich ihr Leben schön.
Ja, vielleicht haben die auch, weil es kalt ist, dass sie sich einfach, wenn sie kuscheln, dass sie dann glücklich, keine Ahnung. Vielleicht sind die auch weniger verheiratet, keine Ahnung.
Ein Land hat ja sogar das Recht des Einzelnen auf Glück in seiner Verfassung festgehalten, Amerika.
Ja.
Und wie das dort verstanden wird, haben sie in ihrem Programm Pech gehabt, wie folgt erklärt.
Da steht wirklich in der Unabhängigkeitserklärung die berühmte Formulierung The Pursuit of Happiness. Also mein Englisch nicht so gut, aber es heißt, das Streben nach Glück ist für die Amis ein gottgegebenes Recht. Und da glauben die Amis ganz fest dran. Die sagen sich, ja, selbst wenn du ein hässlicher Vogel bist, wenn du, ja, eigentlich ein Arschloch bist, wenn dich keiner mag, wenn deine Erstfrau dich nur ausgenommen hat, dein zweiter Arsch, wenn es eigentlich so beschissen läuft, dass du am Ende so aufgebrezelt Balkan-Tussi aus dem Katalog wählen musst, dann kannst du eines Tages immer noch Präsident der Vereinigten Staaten werden.
Ja.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Sie stellen ja in Ihrem Programm die Frage, bin ich vom Pech verfolgt oder laufen wir nur zufällig in die gleiche Richtung? Haben Sie eine Antwort auf die Frage gefunden?
Ja, ich behaupte mal, dass man aufpassen muss, dass man nicht glaubt, man ist der geborene Pechvogel. Also es ist wirklich, man hat mal Pech und jeder hat Pech. Es wird auch oft Pech mit Dummheit verwechselt, das muss man auch mal sagen. Also mir passieren viele Dinge, wo ich denke, ich habe Pech gehabt, aber eigentlich war es Dummheit. Aber man muss das immer auch positiv sehen. Wenn man mal Pech hat, dann ist das Glück ja nicht weg. Das hat dann halt jemand anders.
Okay. Ja. Schön, wenn man sich mit dem freuen kann. Woher kommt denn dieser Begriff Pechvogel? Wissen Sie das?
Ja, da habe ich auch geguckt. Es ist tatsächlich so, dass es im Mittelalter war Pech ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Da war das auch eine Waffe oder eine, ja, man hat damit Eindringlinge zum Beispiel vertrieben, indem man dieses heiße Pech, dieses klebrige Zeug da über die geschüttet hat. Und dann hat man damit auch Vögel gefangen, weil die hatte damals Hunger. Die hatte tatsächlich mit Fleisch, das war nicht so leicht zu bekommen, habe sie Vögel gefangen. Dann haben sie die Bäume die eingeschmiert mit so diesem Pechzeug und dann kam eine kleine Buchfink und hat sich da auf den Ast gesetzt, da drauf gehockt und hing dann da fest und kam nicht mehr weg. Daher kommt auch der Begriff Uhu, ein Vogel, wo festklebt. Und natürlich auch Pechvogel, da kommt's her. Ja.
Aber manchmal denkt man ja schon von Leuten, Mensch, das ist ein richtiger Pechvogel. Haben Sie denn Beispiele für, ja, vielleicht prominente Pechvögel?
Oh ja, ich, wie gesagt, habe mich ja wegen des Programms. Guck mal, wie schön ich den Genitiv einsetze, oder? Wegen des Programms. Wegen dem Programm
wird man immer. Aber, ja, ja.
Gut. Also habe ich mich mit dem Thema mal beschäftigt, geguckt, in der Kunst, also wirklich in der Kunst, jetzt bin ich nicht so der Kunstkenner, aber so ein bisschen was weiß ich. Der Van Gogh. Van Gogh war ein Riesenpechvogel, wenn man so will. Der Mann hat das sind Meisterwerke für die Ewigkeit geschaffen, hat zur Lebzeit nichts davon gehabt. Der ist bettelarm gestorben, hat sich dann noch ein Ohr abgeschnitten, weil er bekloppt geworden ist. Ja, gut, da kann man noch malen, da kann man Stillleben malen, wenn man kein Ohren mehr hat. Aber er war Pechvogel. Er ist bettelarm gestorben. Und jetzt mal die Frage hier ins Bootshaus. Michael Collins, kennen Sie den?
Nee.
Ja, so, das ist für mich der größte Pechvogel der jungen Geschichte. Michael Collins war der dritte Mann bei Apollo 11. Das war ein Astronaut. Den kennt man nicht. Man kennt den Armstrong und man kennt den Buzz Aldrin. Die zwei waren auf dem Mond. Und der Michael Collins, der ist in der Kapsel um den Mond rumgeflogen. Wie so ein alt stinkender Sock in der Waschmaschine. Immer im Kreis. Der vergessene Astronaut, hat der Spiegelmann darüber geschrieben. Und das ist für mich ein Pechvogel. Wenn du bei so einer Mission dabei bist und hinterher erinnert sich eigentlich keiner mehr an dich, finde ich schon erstaunlich.
Das ist sehr traurig. Ja, ja. Ihr persönliches Glück, sagen Sie, das ist Ihre Ehe. Wie lange ist Robert Treutl schon verheiratet und wie lange Bodo Bach?
Da muss man, vielleicht nehme ich jetzt was vorweg, sagen, dass Robert Treutl und Bodo Bach mittlerweile schon fast eins sind. Also aus der Telefonzeit war das halt die Kunstfigur, aber mittlerweile auf der Bühne ist viel von meinem Kopf Robert auch da drin. Also wir beide, Bodo und ich, sind tatsächlich gleich im November 29 Jahre verheiratet. Nicht mit Bodo, ich...
Wie das Rezept von Bodo Bach für das Gelingen einer glücklichen Ehe aussieht, das erzählen Sie in Pech gehabt. Na, hören wir mal rein.
Mein größtes Glück ist meine liebe Frau. Ich bin 28 Jahre glücklich verheiratet. 28. Ja, Dankeschön, danke. Ui, hör ich hier. Hier sitzen ein paar, die sind schon länger verheiratet, aber ich finde 28 Jahre schon eine Leistung. Wenn man weiß, dass jede dritte Ehe inzwischen geschieden wird, ist das schon eine Leistung. Ich gebe mir natürlich auch Mühe. Ja, viele glauben, wenn sie dann verheiratet sind, da ist nichts mehr zu machen. Die Sache ist gesungen, wir haben alles im... Nein, ich schreibe oft, ich liebe dich in den Staub auf der Kommode. Weißt du, dass du mal... Ja, das sind die kleinen Freude, die Liebe am Leben halten. Jetzt habe ich dich auf die Idee gebracht hier vorne, gell? Ja. Das kostet nichts, das kannst du... Und die Mutti ist glücklich. Ja, bring ihr doch mal den Abwasch ans Bett. Sollst du mal gucken, wie sie sich freut. Ja. Brauchst du nicht immer an der Tanke Tulpe kaufen? Kannst du mal so Kleinigkeiten?
Robert Treutl, Sie wollen mir jetzt aber nicht erzählen, nachdem Sie gesagt haben, wir sind eine Person geworden, dass es auch Ihr Glücksrezept ist, oder?
Na doch, natürlich. Nein, ich bin schon ein bisschen charmanter. Und ich würde mich auch von meiner Frau nie trennen. Das wird sie glücklich machen, das möchte ich nicht. Nur Spaß, alles nur Spaß. Ich bin wirklich glücklich verheiratet, ja.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Treutl, die lachen hier schon alle, ne?
Ja, wir haben gute Laune und gute Stimmung hier.
Ich glaube, ich muss es jetzt noch aufdecken, warum die lachen. Das hat keinen Sinn, sonst muss ich nämlich auch die ganze Zeit jetzt lachen. Sie hatten gerade dem Publikum vor Ort eine wunderbare buddhistische Lebensweisheit mit auf den Weg gegeben, die Ihnen ein Freund wiederum auf den Weg gegeben hat. Die ist nicht ganz jugendfrei, Sie dürfen sie jetzt aber trotzdem erzählen.
ich soll das jetzt hier im Radio sagen?
Ja. Wir riskieren das jetzt einfach mal.
Also ich war eingeladen bei einer esoterischen, sagen wir mal, Nachbarschaft, die da sich auskennen. Und da wurde man mit einer Weisheit begrüßt. Der Satz hieß von der Gastgeberin, wer auf das Fremde zugeht, wird Vertrautes treffen. Da steckt viel Wahrheit drin. Jetzt wollte ich natürlich auch zeigen, dass ich ein bisschen was habe. Weisheit, wo schon immer gültig war und in alle Zeiten gültig ist. Und dann hatte ich einen Spruch im Kopf, aber der war mir für den Abend zu heftig. Er ist mir auch jetzt eigentlich zu heftig. Aber wenn Sie mich drängen, Frau Heinen, bitteschön.
Ja,
liebe SWR1-Hörer und Hörerinnen, schreiben Sie mir. Mein Name ist Paul Panzer. Also, pass auf. Der Satz heißt, diese Weisheit vom Harald, erst wenn sich eine Fliege auf deinen Hoden setzt, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. Jetzt ist es raus. Ich wollte es nicht sagen.
Eine Weisheit für alle Lebenslagen. Das ist aber jetzt ein Satz, den hat natürlich nur Bodo Bach gesagt, den würde Robert Treutel natürlich nie in den Mund nehmen. Dazu ist er viel zu vornehm. Und auch wenn Sie sich in vielen angenähert haben und fast eine Person sind. Was Sie aber auch unterscheidet ist, Bodo Bach hat ja den Rüdiger, ne, der quasi permanent
mein Bub, der Rüdiger, wird bald 38
zugeht, ja. Genau, und immer zu Hause wohnt. Sie selbst haben privat 2 Söhne.
Ja.
Und die leben auch nicht mehr zu Hause, nehme ich mal an, oder?
Ja, schön wär's. Hotel Mama. Nein, Bube, wenn ihr das jetzt hört, ich hab euch lieb. Ich mag euch, ich kann euch bloß nicht leiden. Sagen wir es so. Nein. Das ist nur Spaß. Ich habe tatsächlich 2 wunderbare Jungs. Der eine, ich sage immer, der Kleine ist 28. Der Große wird jetzt 34 oder 35. Bin gar nicht so im Thema. Auf jeden Fall, der wohnt noch zu Hause im Hotel Mama. Und das ist auch natürlich für mich Stoff für Comedy. Wenn man dann Geschichten, ich erzähle ja aus meinem Leben. Und wenn ich dann solche Themen habe, wie einen Jungen, der zu Hause wohnt und nicht auszieht, der schläft halt lang, der chillt immer und so. Ne? Mhm. Das sind dann Themen, die man aufarbeiten kann. Mhm.
Von dem anderen sind Sie schon Opa geworden? Glaube ich. Ne? Sie haben ein 4-jähriges Enkelkind?
Ja, ich bin jetzt seit fast 4 Jahren. Im April wird es dann 4. Mhm. Der kleine Sammy, das ist ein kleiner Engländer. Der ist süß, der friert nicht. Die Engländer frieren ja nicht. Der ist immer jetzt bei dem Wetter. Mittwoch wird es ja wieder schön, habe ich gehört. Dann wird er noch sich das T-Shirt ausziehen. Der rennt immer barfuß durch die Wand. Also ich habe ein Enkelkind, ein sehr nettes.
Mhm. Da haben Sie was dem Bodo Bach voraus. Der sehnt sich nämlich nach einem Enkelkind, auch in seinem aktuellen, in Ihrem aktuellen Programm. Nur dem Rüdiger fehlt leider die Frau und da preist der Bodo Bach in seinem Programm den Rüdiger natürlich mächtig an.
Also erst einmal, es ist ein guter Junge. Also er hat Glück gehabt, er ist nicht hässlich, er kommt nicht nach mir. Er kommt nach der Gerda. Aber er ist nicht so der Frauentyp. Er ist ein bisschen so ein blasser Typ, die ganze Zeit nur drin und vom Fernseher und Computer. Also eigentlich ist er sehr blass. Und was man auch sagen muss, warum ich mich mit der Vermittlung schwer tue, er ist nicht so der zielstrebige Typ. Der Rüdiger hat nichts zu Ende gemacht. Er hat die Schule abgebrochen, die Ausbildung abgebrochen. Das Einzige, was er durchzieht, ist sein Mittagsschlaf. Das zieht er durch. Der Vormittag ist für den Rüdiger wie mit dem lieben Gott. Er glaubt, dass es ihn gibt, aber gesehen hat er ihn noch nicht. Ja? Der ist halt schwierig, dann da an die Frau zu bringen. Ich habe überlegt, ob ich eine Kontaktanzeige schalte, weißt du? Aber was will man dann bei so einem Bub schreiben? Penner Ende 20 zwecks Vermehrung günstig abzugeben, das kann man doch nicht schreiben, das geht doch nicht. Da werden sie mir nicht die Bude einrennen, oder? Dass man es vielleicht positiver formuliert, dass man sowas schreibt. Blasser Ende 20, er sucht Frau fürs Leben, besondere Eigenschaften, kann gut ausschlafen. Das wäre vielleicht... Und jetzt wo ich es lese, könnte man auch schreiben, ist gut im Bett, oder? Aber das mit dem ist gut im Bett, das ist auch alles relativ. Frage mal hier so eine junge Frau, wenn die sagt, mein Liebhaber ist gut im Bett, was meint die? Feuriger Sex, feuriger Liebhaber. Fragt das mal eine Frau, wo schon 40 Jahre verheiratet ist. Wenn die sagt, er ist gut im Bett, was meint die? Er ist still und schnarcht nicht. Ne?
Robert Treutel alias Bodo Bach, gibt es denn von den gängigen Datingportalen, Parship, Elitepartner und so weiter, welche, womit Sie den Rüdiger vielleicht weiterbringen können, an die Frau bringen können?
Elitepartner.de scheit aus. Das ist mit Singles mit Niveau. Das vielleicht, aber dass man sowas macht wie adamundevasresterampe.com vielleicht oder sowas. Also es ist schwierig. Diese Datingportale, da muss man auch, ich weiß nicht, 8 Millionen Deutsche nutzen diese Möglichkeit, Menschen kennenzulernen über Internet-Datingportale. Ich kann nur sagen, sind Sie vorsichtig, da wird Katalogsprache gesprochen, die Leute bieten sich da an, die tragen ihre Haut zum Markte. Wenn da was steht, müssen Sie immer wissen, was gemeint ist. Also das ist wichtig. Wenn da steht, 54 weiblich kultiviert, das klingt natürlich besser wie Zicke mit Theaterabo. Das ist klar. Ja? Oder wenn da steht, ich mag lange Spaziergänge im Rehe, was ist das? Ein Briefträger in Offenbach. Das müssen Sie wissen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Mit dem Comedian Robert Treutel, der als Bodo Bach mit seinem aktuellen Programm Pech gehabt über Glück und Pech reflektiert. Glück und Pech liegen ja oft nah beieinander. Das hat jeder schon erfahren. Das zeigt auch ein Blick in Ihr Leben, Herr Treutel. Sie sind 1957 in Frankfurt geboren, hatten eine schöne Kindheit und haben dann trotzdem beschlossen, Jura zu studieren. Was ist falsch gelaufen?
So hat das noch keiner gefragt vorhin, aber... Es stimmt im Nachhinein natürlich. Ich war in allen Fächern gut. Und das ist schlecht. Weil wenn man in allen Fächern gut ist, und ich habe mein Abi mit 2,0 oder so gemacht, das war in allen Fächern gleich, hat man noch keine genauen Vorstellungen, in welche Richtung geht man. Und ich war damals mit 18, war die Schule fertig, ich wusste nicht, was ich machen soll. Und hat ein guter Freund von mir gesagt, wir studieren Jura. Ich sag, warum? Da müssen wir uns auch nicht festlegen. Juristen, das können Journalisten werden, die können natürlich in die Juristerei gehen, das können Politiker sein und werden. Also die Juristerei ist so ein großes Feld. Also das machen wir. Wenn wir uns nicht festlegen müssen, machen wir das. Und dann hat mein Papa mir einen Scheck jeden Monat zugeschickt und davon habe ich dann mein Studium und meine Wohnung, ein kleines Apartment da, mein Zimmer bezahlt und habe mich nicht getraut, meinem Vater irgendwann zu sagen, dass ich eigentlich überhaupt keine Lust habe auf das Jurastudium. Ich habe das 9 Semester gemacht, also wirklich, und habe sogar die Scheine fast alle gemacht. Ich stand kurz vorm ersten Staatsexamen und dann habe ich aber gemerkt, das wird nie das sein, was ich machen möchte und habe dann gesagt, über Nacht wirklich von einem auf den nächsten Morgen, jetzt ist Schluss, ich habe die Bücher zugeklappt und habe dann aufgehört, Jura zu studieren. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich habe es erfolgreich abgebrochen.
Sie hatten ja parallel zum Studium schon beim Hessischen Rundfunk gejobbt, als Kabelhilfe, Fahrer, Aufnahmeleiter, ja. Assistent. Hatten Sie denn, nachdem Sie das Studium abgebrochen hatten, irgendwie eine Idee, was Sie tun sollen?
Nee, eben nicht. Also jetzt muss ich dazu sagen, ich bin Sternzeichen Skorpion. Wer jetzt hier im Bootshaus sitzt und das auch hat oder sich auskennt, Skorpione sind schon Menschen, die sehr, also die wollen das immer alles perfekt und wollen das muss. Also mir war neu, dass ich etwas nicht zu Ende mache. Aber ich wusste, es macht mich nicht glücklich. Und deshalb habe ich den Schluss gefasst. Aber ich wusste noch nicht, was aus mir werden soll. Jetzt hatte ich, mein Papa war Kameramann beim Hessischen Rundfunk. Ich hatte also schon Beziehungen zum Showgeschäft und habe dann eben mit meinen Möglichkeiten als Student habe ich da gejobbt und habe so ein bisschen schon reingeschnuppert in diese ganze Welt und da war mir dann eigentlich die Richtung, ich habe einen Job gesucht in dem Bereich, um die Zeit zu überbrücken, bis ich mich neu orientiert habe und war beim Arbeitsamt in Wiesbaden und habe gesagt, hier, ich habe da ein bisschen was schon gemacht, ich habe Kaffee gekocht für Heinz Schenk und für den Herrn Kuhlenkampf und ich habe schon auch ein bisschen Straßen abgesperrt bei Dreharbeiten und so und da waren zwei nette Damen und haben gesagt, ja, das ist ja toll, aber wir haben nichts für Sie. Und am nächsten Tag, und das ist halt wirklich, was ich auch jungen Leuten sage, die einen Job suchen oder eine Arbeit oder noch nicht wissen, in welche Richtung, es gehört auch Glück dazu. Also es ist nicht nur der Zettel, die Lizenz, Zeugnis, man muss auch am rechten Zeitpunkt zum rechten Platz sein, am rechten Platz sein. Und da gab es den Anruf von den zwei Damen, und also eine war mal und sagte, wir haben da was für Sie, in Köln wird ein Aufnahmeleiter gesucht, fahren Sie da mal hin. Und da bin ich nach Köln gefahren und tatsächlich, da saß eine Frau, die ist auch sehr bekannt, eine Journalistin, Gisela Marx, die hatte diese Filmproduktion auch und sagte, ja, wir haben da eine kleine Produktion, da brauchen wir jemanden, der das organisiert, trauen Sie sich das zu? Und da habe ich nicht geschwindelt, weil ich wollte nicht schon wieder irgendwas machen, was ich nicht kann. Also habe ich gesagt, ja, das traue ich mir zu. Und hat gesagt, da ist Ihr Schreibtisch. Und dann fing ich an und habe seither da gearbeitet und hatte das große Glück. Und dann, ja, daraus wurde dann aus dem Frankfurter auch ein Kölner.
Das war damals eine Sendung, für die Sie da gearbeitet haben, mit dem schönen Titel Ein Unfall ist kein Zufall. Das klingt ja jetzt erstmal nicht nach Glücksfall. Was mussten Sie da organisieren?
Das nennt man Social Spots. Also jetzt wird ja viel Englisch gesprochen da in dem Fernsehshowgeschäft. Man hat damals, ich glaube, die HOK-Versicherung hat das finanziert, also irgendeine Versicherung auf jeden Fall, und hat gezeigt, dass die meisten Unfälle im Haushalt passieren. Also das fallen unheimlich viele Leute beim Fenster. Wenn Sie jetzt Fenster putzen, machen Sie das Fenster zu, bleiben Sie drin. Also es ging darum, dass man im Haushalt aufpasst bei Rasenmähern und so. Da können schreckliche Dinge passieren und deshalb soll man da mit wachem Auge ran. Und ich musste organisieren diese ganzen Drehorte. Ich habe 45 Küchen musste ich organisieren in Köln, Gärten, wo man mal mit dem Rasen mähen kann. Ich habe also Aufnahmeleiter nennt man das, die Dreharbeiten organisiert, dass das Team immer was zu tun hat. Wenn man geplant hat, im Garten zu filmen, aber es regnet, dann kann man nicht rumsitzen, es kostet Geld. Also habe ich gesagt, dann gehen wir jetzt in die Küche und drehen, wie jemand aus dem Fenster fällt.
Also das war quasi der Auftakt zu Ihrem Erfolg. Nachdem das gut gelaufen ist, hat man Sie als Aufnahmeleiter für den WWF-Club genommen.
Ja.
Damals eine extrem erfolgreiche Sendung, unter anderem von Jürgen von der Lippe moderiert. Mhm. Und dort wurde Ihr Unterhaltungstalent entdeckt. Wie nämlich?
Es gibt bei Fernsehsendungen Proben und da gibt es dann auch mal Gäste, die nicht kommen, die erst zur Sendung kommen. Insbesondere der Kölner Zoodirektor, der brachte immer kleine Tiere mit. Und so Tiere will man nicht den ganzen Tag im Studio bei Scheinwerferlicht sitzen haben. Und das heißt, da brauchte es ein Double für die Proben. Und dann war ich immer der Zoodirektor und habe dann da gesessen. Und jetzt kann man da einfach nur sitzen und die Klappe halten. Das nennt man Lichtdouble. Dann können die Regisseure und die Kameraleute sehen, ob das alles so schön ist. Aber der Jürgen von der Lippe, auch Frank Laufenberg übrigens war damals Moderator bei Mareike Amado, die haben mich dann Sachen gefragt. Und der Jürgen, ich kann mich an Geschichten erinnern, da ging es um Lemurenaffen. Ich sag, ja, das sind diese weichgespülte kleine Äffchen, die da auch gut riechen, wenn man sie also bei... Also es war nur dummes Zeug. Und da saß Publikum, Leute, die sich die Generalprobe angesehen haben. Und es saß der Programmchef des Westdeutschen Werbefernsehens. Das gab es damals noch. Der saß immer da, Hans-Joachim Hüttenrauch. Der lebt leider nicht mehr, der Mann. Und der sagte, der Bodo ist, oder damals gab es den Bodo noch nicht, der Robert ist lustig. Und den holen wir uns jetzt mal und dann habe ich Radio gemacht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Too Shy von Catch a Go-Go war das. Ein Titel, mit dem mein heutiger Gast eine ganz besondere Erinnerung verbindet. Robert Treutel. Das war, bevor Sie zu Bodo Bach wurden. Da durften Sie als Urlaubsvertretung in der Sendung Schlager-Rallye des damaligen WDR eine Radio-Hitparade moderieren. Ja. Was ist da passiert?
Also angeknüpft an das, was wir vorhin gesagt haben, habe ich dann von diesem Programmchef des Westdeutschen Rundfunks da gehört, ja, die suchen beim WDR eine Urlaubsvertretung und sie sind ja lustig und komisch, also gehen Sie mal dahin. Und dann saß da Wolfgang Neumann und hat dann diese Schlager-Rallye moderiert, eine Hitparadensendung, und ich habe seine Urlaubsvertretung gemacht. Hitparadensendung, Sie kennen das als SWR1-Hörer und Hörerin, Hitparadensendungen sind auf der ganzen Welt gleich, die laufen in einem Countdown und am Schluss läuft Platz 1. Und als ich meine erste Sendung hatte, war Platz 1 Too Shy von Catch a Go-Go. Und der hätte um 5 vor 8 dann laufen sollen. Der lief aber nicht, weil man merkt es vielleicht, ich plauder gern und plapper gern. Ich hatte mich etwas in der Zeit vertan. Also es war dann schon 8 und ich wollte eigentlich Platz 1 noch spielen, aber dann haben die vom WDR gesagt, nee, jetzt kommen Nachrichten. Und ja, dann lief das nicht. Und dann dachte ich, gut, dann wird das auch mein letzter Auftritt hier beim Westdeutschen Rundfunk gewesen sein. Und nein, das ist natürlich blöd, wenn Platz 1 nicht läuft, hat der Wolfgang Neumann gesagt. Besser wäre, du spielst bei Hitparaden auch Platz 1. Aber ich bin ja noch im Urlaub, mach da mal und du lernst das noch. Und mach dir einen Plan. Und dann habe ich alles richtig gemacht beim nächsten Mal. Es war 5 vor 8 und es war zum Glück immer noch Platz 1, Too Shy von Catch a Go-Go. Und ich habe gesagt, hier ist jetzt Platz 1. Letztes Mal hat's ja nicht geklappt, jetzt wunderbar. Viel Spaß mit Too Shy von Catch a Go-Go. Und dann lief das. Und das lief so eine Minute, aber die sangen nicht. Das lief 2 Minuten, die sangen nicht. Und dann waren das damals noch Schallplatten, 45 Umdrehungen pro Minute, Singles, die liefen auf dem Plattenteller und in kleiner Schrift. Und da musste der Kopf immer so im Kreis mitdrehen, habe ich auf dem Plattenspieler versucht zu sehen, was da steht. Und dann habe ich gesehen, da steht unten drunter, Too Shy von Catch a Go-Go, Instrumental Version. Ich habe also die B-Seite gespielt.
Aber
dann dachte ich, das war's jetzt. Und dann haben die aber immer noch, beim WDR damals, die haben jeden genommen. Die haben gesagt, ja komm, also noch eine Chance. Und dann beim dritten Mal war dann auch tatsächlich die A-Seite. Und
alles. Man hatte eben ihr Talent damals wirklich.
Ja. Und daraus wurde eine lange Radiozeit. Also ich war bis 1999 war ich beim WDR, glaube ich.
Sie waren ja auch für das WDR-Fernseh-Nachwuchstheater Sprungbett als Produktionsleiter zuständig.
Ja.
Haben da auch jede Menge Promis entdeckt. Wen haben Sie damals entdeckt?
Naja, das klingt immer so, ich habe die entdeckt. Ich war da, das war so eine Idee von diesem Programmchef. Der war nicht doof. Der hat gesagt, der Treutel, der kann was, wir müssen dem auch ein Forum geben und dann kann der da in dem Theater, das war ein Nachwuchstheater, kann der auch moderieren und die Leute präsentieren. Und es kamen dort junge Künstler, die keiner kannte, die wurden dort vorgestellt und die wurden aufgenommen auf Videokassetten und die wurden den Redakteuren dann der Fernsehsendung gezeigt. Und da stand plötzlich Habe Kerkeling. Den kannte kein Mensch. Der hatte so einen Norweger-Pulli an, wirklich, und einen Zettel, da stand seine Nummer drauf. Das war nämlich die Nummer mit diesem 12 Euro Pünktli, please. Das hat er da auf dem Zettel vor sich auf dem Tisch vorgelesen. Der wurde dadurch entdeckt. H.P. Kerkeling. Ingolf Lück, der tauchte da auf, hat dann später Formel 1 für die etwas erfahrenen hier Musikleute, 80er Jahre, große Videosendung. Also da sind schon ein paar Figuren aufgetaucht. Helge Schneider, der kam damals, den kannte niemand. Und der war dann, also der hat nach einer, sag mal, 4 Minuten sind die Leute rausgegangen, den wollte keiner sehen. Das war denen zu anstrengend. Und da habe ich gelernt, Comedy hat auch ihre Zeit. Es gibt Dinge, die funktionieren zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht. Aber ein Jahr später ist Helge Schneider, der war der große Star im Himmel. Der hat Filme gedreht, ob man den jetzt mag oder nicht, aber der war auf einmal sehr, sehr erfolgreich. Also es hat auch immer alles seine Zeit.
Sie finden ihn, glaube ich, großartig, ne?
Ich mag den Helge sehr, weil der, ich kann mich halt an so wunderschöne Momente erinnern, wenn der aus Mülheim an der Ruhr, da kam der mit seinem rollen Peugeot und dann hat er irgendwie seine Gage gekriegt von 100 Mark und dann ist er wieder nach Hause gefahren und es war einfach ein toller Mensch. Also ich mag den Helge sehr.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Wie immer, wenn wir draußen sind, gibt's Fragen unserer Zuschauer an unseren prominenten Gast. Die habe ich jetzt vor mir liegen und lese die ganz einfach mal vor. Dieter Dietz aus Mainz fragt, was frühstücken Sie morgens, dass Sie so sind, wie Sie sind?
Ich bin ein Nicht-Frühstücker. Ich habe sogar, das war blöd, mal geraucht. Das habe ich aufgehört. Seitdem fange ich so langsam an, auch wieder zu frühstücken. Früher war es nur Kaffee und Zigarette. Jetzt ist es, ja, das ist schlecht und das hat mich auch froh. Nee, ich fange erst so eigentlich um die Mittagszeit an. Dann fange ich an mit etwas deftigeren Sachen.
Birgit Kräune-Sonntag aus Bingen fragt, sind Sie auch im wahren Leben so ein Scherzkeks?
Naja, ich bin kein Kind von Traurigkeit, aber ich bin durchaus ein ernster Mensch und ich bin Skorpion-Sternzeichen, also ich grübel oft und nehme das Leben auch manchmal schwer. Also ich bin nicht immer der fröhliche Kasper, aber ich bin schon jemand, der gern Spaß hat und ich lache auch gern, ja.
Claudia und Fritz Stumpf fragen, gibt es Themen, die es bei Ihnen aus Prinzip auch nicht gibt im Programm, also über die Sie keine Witze machen?
Ja, die Frage habe ich mir so nie gestellt. Ich mache mir Gedanken über, was ich mache auf der Bühne und dann überlege ich, ob man das machen kann. Und da gibt's immer Grenzen, aber die sind für jedem unterschiedlich. Und ich kann da keine Rücksicht nehmen. Ich kann nur für mich persönlich entscheiden. Und da gäbe es dann Dinge, wo ich sage, wenn der, über den ich Spaß mache oder so, nicht selber auch darüber lachen kann, dann ist es drüber. Also das geht dann nicht. Aber solange der, über den ich einen Witz mache, und da schließe ich mich ja mit ein, auch drüber lachen kann im Nachhinein. Manchmal braucht man da auch ein bisschen Zeit. Man findet es am Anfang komisch, dass man darüber einen Witz macht. Und dann denkt man sich, ach, eigentlich hat er ja recht. Also da habe ich jetzt keine richtige Linie gezogen. Aber es gibt Themen, die ich ausklammere. Ich bin kein politischer Kabarettist. Ich bin jemand, der erzählt aus dem Alltagsleben. Also ich greife mehr in den Topf des Lebens und nicht in die Politik.
Dazu passt die nächste Frage. Barbara Rosenbaum aus Ingelheim fragt, Sie sind hier auch beim Meister des Alltags. Es ist eine SWR-Produktion, auch im Rateteam. Welche Alltagsfrage fanden Sie besonders knifflig?
Die sind alle knifflig. Und wenn man die Sendung kennt, die ist auch sehr erfolgreich. Und ich freue mich auch darüber, dass sie das alle schauen. Und viele schauen das. Man lernt da halt nicht, was die Hauptstadt von, was weiß ich, Burkina Faso ist, sondern man lernt da, wie man vielleicht einen Rotweinfleck aus dem Hemd rauskriegt, ohne dass man Chemie benutzt und so. Und ich habe etwas, Sie könnten mir heute eine Sendung nochmal die gleichen Fragen stellen von vor 4 Wochen. Ich wüsste vieles wieder nicht. Es ist einfach, ja, es sind so viele Dinge, was mir im Kopf geblieben ist. Und das fand ich bis heute. Und jetzt war gerade Urlaubszeit. Sie kommen auch aus dem Urlaub. Viele haben einen Leihwagen genommen. Ich fand's immer, wenn ich einen Leihwagen genommen habe, war die erste, wo ist der Tank? Wo muss ich an die Tanksäule fahren, damit ich weiß, wo der Tankdeckel ist? Und da habe ich in der Sendung Meister des Alltags gelernt, wenn Sie vorne in den Tacho gucken, da ist die kleine Tanksäule und an der Tanksäule ist ein Pfeil und der Pfeil zeigt Ihnen an, wo der Deckel ist. Und das fand ich super praktisch. Ab sofort weiß ich, wenn ich einen Leihwagen habe, wo ist die Tankdeckel? Fand ich eine super gute, also das ist bei mir hängen geblieben. Mhm. Ja. Guck mal, staunen hier im Bootshaus, ja. Mm. Er hat gar kein Auto und überlegt, wo der Tankdeckel ist.
Henning aus Mainz fragt, wie viele Ihrer Telefonopfer haben der Veröffentlichung widersprochen?
Eigentlich wenig. Ich erinnere mich an 2. Das war einmal das Umweltministerium in Hessen. Da hatte ich angerufen, weil da in Höchst zu der Zeit damals sehr viele von diesen Farbwerken Höchst sind immer so Kessel hochgegangen. Da waren die Autos immer grün und rot und so. Und dann mussten die waschen lassen. Und da hatte ich mal im November war es angerufen damals und habe gesagt, jetzt sind die alle weiß. Und bis der geschnallt hat, dass es geschneit hat, das hat eine Weile gedauert. Aber die wollten das nicht. Wir sind ein seriöses Ministerium. Und die Telekom, die wollte auch was nicht. Aber ich habe es dann nach einer Weile doch gesendet.
Manfred Beck aus Mainz fragt, Sie waren ja auch mal Spaßreporter bei Verstehen Sie Spaß? Ja. Haben da Promis veräppelt. An wen erinnern Sie sich am liebsten?
Also Ich war sehr überrascht. Da sind Leute dabei gewesen, wo man erstmal so, sag mal, musikalisch ist das nicht so meine Richtung. Aber ich fand die dann im Nachhinein als Menschen alle so toll. Also zum Beispiel Toni Marshall. Das ist jetzt nicht die Musik, die ich höre, aber das ist einfach ein ganz feiner, toller Mensch. Der hat mich total begeistert. Stefan Ross.
Was haben Sie mit dem gemacht, Musik. Mit Toni Marshall?
Mit Toni Marshall war ich in Wetzlar war es, glaube ich. Da sind wir rumgelaufen und ich habe dann gesagt, hör mal, du bist jetzt in einem Alter, da weiß man auch nicht, ob du die Halle noch voll kriegst. Wir stellen uns jetzt mal hier mit einer Flöte auf den Platz, dass du mal ein bisschen Musik spielst, wenn was in den Hut kommt, dass du schon mal ein bisschen Geld hast und so. Also da haben wir schöne Sachen gemacht und der Toni hat auch Spaß verstanden, muss ich sagen, und hat dann alles mitgemacht. Also ich habe da ganz tolle Leute kennengelernt, die jetzt von dem, was sie inhaltlich machen, aber das geht mir ja genauso, es gibt auch Leute, die mich privat toll finden und das, was ich auf der Bühne mache, nicht mögen. Aber man muss da immer aufpassen, immer unterscheiden.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR 1. Leute live mit einem Mann, der zwei in einer Person ist. Mal ist er Bodo Bach, mal der Comedian Robert Treutl, der dahinter steht. Würde Bodo Bach eigentlich auch auf Hochdeutsch genauso gut funktionieren?
Also ich mag Dialekte und über, ja, man sagt, ja, ich hätte nicht, das Hessisch ist es ja nicht, es ist Südhessisch, also, und dann, ich mag halt diese Art, so bin ich auch aufgewachsen, zweisprachig, meine Mama kam aus dem Böhmischen, die spricht ein sehr gutes Deutsch und mein Vater war ein echter Frankfurter, also so habe ich dieses, und der Bodo ist ein einfacher Kerl, so versuche ich den auch darzustellen, und da hilft mir dieser Zungenschlag, der macht mich einfach lockerer, ich denke anders tatsächlich ein bisschen, ich formuliere anders, und wenn man dieses strenge, schöne Deutsch spricht, das ist natürlich sehr schön, aber das macht die Sache etwas, ich weiß nicht, kantiger oder so.
Also kann man sagen, was das Schöne am Hessischen ist, was so das besonders Schöne da ist?
Ah, Sie können es auch mit drei Äpplern im Kopf, können Sie es wunderbar sprechen, weil es ist so weich. Also Sie können auch einen Riesling trinken oder was auch immer ihr Rheinhesse euch so weghaut. Also man kann das Hessisch, es ist auch kompatibel. Also man versteht sogar in München und in Frankfurt und in Hamburg und in Kiel und sonst wo, weil man kann es so schön variieren. Es gibt Begriffe, die man, wenn ich sage, meine Frau hat gesagt, das versteht man hier wahrscheinlich noch gut. Aber wenn ich in Hamburg bin, dann sage ich halt, meine Frau hat gesagt. Das klingt immer noch hessisch, aber man versteht es.
Um Dialekte, da geht's auch in unserem Hitparaden-Gewinnspiel Hitgebabbel, das eigentlich erst morgen auf SWR1 startet. Aber da Sie ja quasi ein Fachmann in Sachen Dialekte sind und als ehemaliger Hitparaden-Moderator natürlich auch in Sachen Hitparade ein Fachmann sind, dachten wir, wir starten ausnahmsweise mal einen Tag früher mit Ihnen nämlich, und zwar jetzt. Ja. Das Spiel funktioniert wie folgt. Sie hören jetzt gleich den Songtext, also nur den Text eines bekannten Songs, gelesen von einem Kabarett- oder Comedy-Kollegen von Ihnen im Dialekt. Und Sie müssen raten, um welchen Song es sich handelt, okay?
Uiuiuiui.
Ja, ist schwierig. Ja? Wir starten jetzt mit einem Hit, gelesen von Alice Hoffmann auf Saarländisch. Sind Sie startklar?
Ich bin soweit. Alles lech los.
Dann geht's los.
Ja. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Gebabbel. Hit-Gebabbel.
Ich bin deine ganz persönliche Tänzerin. Natürlich gehe Bargeld. Ich mach alles, was du willst. Ich mach's zu jeder Musik. Ich will 1 Million Dollar verdienen, in meinem Haus am Meer leben, mit Mann und Kinder, so richtig wie Familie. Egal ob D-Mark oder Dollar, American Express Kreditcard wird auch akzeptiert. Verbindlichsten Dank.
Herr Robert Treutl, Sie sehen so aus, als wüssten Sie es, oder?
Ist alles, ja. Wir sind ja bei den Meister des Alters zusammen und das versteht man auch gut, das alles. Das ist Tina Turner, das war The Private Dancer.
Super, wir hören mal rein, ob es stimmt. Klasse.
Super.
Direkt erkannt. An was haben Sie es erkannt?
An dem Text.
Gute Antwort. Hätte sein können, dass es ein Schlüsselwort oder so gegeben hat. Machen wir mal weiter mit Sissi Perlinger und ihrem Hitgebabbel auf Bayerisch.
Wenn ich mir deine schätzungsweise 20.000 Freunde so anschaue, wie kann man nur so einsam sein, jeder einzelne von denen? Gut, auch ich bin ein Teil von dieser endlosen Erfolgsmaschinerie, aber ich denke nach wie vor ausschließlich an dich. Es gibt Momente, wo ich kurz vorm Durchdrehen bin, ja. Aber dann ist es auch wieder gut, weil ich weiß, dass sich bald alles ändern wird. Dann stehe ich wieder im hellen Licht von der Verfolgerlampen. Die Strahlen von dem Supertrupper blenden mich. Aber irgendwo da drunten in der Menge, da bist du.
Also da gab es jetzt ein Wort in dem Bayerisch, was so...
Da gab es ein Schlüsselwort, glaube ich. Ne?
Supertrupper.
Genau, hör mal rein, ob es stimmt. Von
Aber.
Super.
Der super drüber.
Im letzten Moment noch erkannt. Ja. Einen haben wir noch. Pfälzisch darf natürlich nicht fehlen. Oh, ja. Hier ist Chaco Habekost mit seinem Hit.
Hilf mir. Ich brauche jemand, wo mir helft. Und zwar nicht irgendwem. Wo ich noch jünger war, da habe ich von nix und niemand Hilf gebraucht. Aber das ist vorbei. Ich bin mir nicht mehr so selbstsicher wie früher. Ich merke, dass ich mich verändert habe. Und deswegen schotte ich mich an ihm ab. Helf mir, wenn du kannst. Bitte, bitte.
Bitte, bitte? Wissen Sie, was
please,
es ist?
Please, help me, help me. Ist das die Beatles?
Mit? Ist es,
ja, help.
Hör mal rein, ob es stimmt.
I need somebody help, not just anybody. Das ist
klasse.
Gut. Ja, Sie ja haben aber da hatte ich beim letzten Mal habe ich
drei
mir
von an, drei Punkten.
An Robbie also Williams gedacht.
Aber sensationell. Ja, gut, gut. Riesenapplaus. Also, Sie hätten jetzt eigentlich zwei Karten für unsere große SWR-Hitparaden-Party gewonnen. Aber Pech für Sie, sind leider für die Hörer reserviert. Sie kriegen jetzt keine, ja? Aber Sie kriegen dafür natürlich ein Geschenk als kleines Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten. Aber Sie wissen, man kann auch mit Geschenken Pech haben, oder?
Da
haben Sie bestimmt an Weihnachten auch schon mal erlebt.
Oh ja, das kann man schön daneben lang.
Ja, genau. Das ist eine gute Überleitung zu meinem Geschenk, das daneben lang. Ich habe nämlich gedacht, da Sie mit Telefonanrufen berühmt geworden sind, schenke ich Ihnen etwas, damit Sie sogar auf dem stillen Örtchen telefonieren können. Ich gebe das mal rüber. Das ist ein Klorollenhalter, den klebt man da fest und er hat da oben ein integrierten Smartphone-Ständer. Da können Sie das Smartphone draufstellen, auf laut schalten und haben trotzdem beim Telefonieren noch beide Hände frei. Ja?
Es ist wunderschön.
Ja, ich glaub's. Blöderweise habe ich dann, nachdem ich den besorgt hatte, gelesen, dass Sie Telefonieren privat hassen. Ja. Ihr Pech ist, dass ich das Ding schon gekauft habe und dass Sie es jetzt trotzdem kriegen. Ja?
Nein, ich freue mich trotzdem sehr. Es ist eine Klo-App und ich finde die wunderbar. Ich werde die benutzen.
Keine Angst, Sie kriegen noch was, weil ich dachte, so unglücklich will ich Sie natürlich nicht aus der Sendung lassen. Ich schenke Ihnen noch was Schönes. Da habe ich mir sagen lassen, dass Sie gerne Mallorca mögen, ne?
Oh ja, ich liebe Mallorca. Ich liebe überhaupt das Mittelmeer. Komme gerade aus dem schönen Luberon in Südfrankreich. Mag das alles.
Also eine Reise gibt's nicht, ja? Nur damit Sie keine falschen Hoffnungen haben. Aber ich dachte, ich schenke Ihnen ein Mallorca-Paket, bestehend aus 3 Flaschen guten Mallorca-Wein und einem Buch über Mallorca und echten Mallorca-Socken.
Oh.
Ja. Ihr Pech, das Buch Mallorca für Fortgeschrittene, Papa Ante Palma, ist angekommen.
Ja.
Der Wein aber nicht, um sich den Inhalt schön zu trinken. Ja. Aber zum Glück, ich hebe das jetzt mal hoch, zum Glück sind die Mallorca-Socken ebenfalls da. Pech ist allerdings, wie sie aussehen.
Du liebe Zeit.
Ich dachte ja, dass Mallorca-Socken mit einem schönen Bauwerk von Palma, der Kathedrale oder so drauf sind. Aber hier sind stattdessen Sandalen aufgemalt. Wissen Sie auch warum?
Nein, erklären Sie es mir bitte. Aber ich weiß, dass der Deutsche gerne Sandalen
genau, mit weißen dass Sie, Socken. Wenn Sie die anziehen, ja, zu Hause aussehen wie ein Rentner auf Mallorca.
Ja.
Viel Spaß damit.
Sind Sie froh, dass Sie nur Radio hören zu Hause und das nicht sehen müssen? Vielen
Danke,
Dank,
dass Sie hier waren und Ihnen einen schönen Sonntagvormittag.
Vielen Dank für die Einladung hier ins schöne Mainz und danke Ihnen fürs Zuhören. Danke.